Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Data Explore, ein Podcast von Data Disrupted. Heute ist der 6. Mai 2026 und ihr hört Episode 33. Heute haben wir eine Premiere. Zum allerersten Mal in der Geschichte von Data Explore haben wir einen Gast zu Gast. Und zwar niemand geringeren als Christoph Puppe, dem Autor und Kopf hinter dem automatisierten Konvertierungspipeline BSI Grundschutz zu OSCAL und dem NTT Audit Automator. Ja, herzlich willkommen, Christoph.
Ja, das wusste ich ja gar nicht, dass mir eine solche Ehre zuteil wird, der erste geladene Gast zu sein, der sich hier nicht eingeschmuggelt hat. Von daher doppelt danke, dass ich heute da sein darf.
Und über alles andere, wie zur Hölle bist du auf die Idee gekommen, das Grundschutzkompendium in Code zu übersetzen und Audits zu automatisieren?
Hauptsächlich Faulheit. Also das ist, glaube ich, die Grundlage für fast alle menschlichen Entwicklungen. Also Leute, die keine Lust mehr hatten zu laufen, haben die Räder erfunden. Leute, die keine Lust mehr hatten, sich mit Pferden abzugeben, haben den Motor erfunden. Und das war natürlich an der Stelle dann auch Faulheit schlicht und ergreifend. Und das führte so ein bisschen über Umwege dazu. Also das BSI hat vor jetzt 1,5 Jahren halt erkannt, dass man mit den PDFs, die sie derzeit veröffentlichen, jetzt nicht mehr unbedingt einen Blumentopf gewinnen kann. Vor allen Dingen, weil sie schon lange keine PDFs mehr veröffentlicht haben. Wir sind jetzt im dritten Jahr, in dem es einfach keine Updates mehr gibt. Also es fehlen gut 20 Bausteine, die einfach tagesaktuell sind. KI, DevOps, CICD, das ganze Thema. Aber selbst sowas wie NoSQL-Datenbanken ist ja noch im alten Grundschutz, also Grundschutzedition 2023, wie man hört, vor 3 Jahren einfach nicht enthalten. Und das war beim BSI dann doch irgendwann vielleicht aufgefallen. Und dementsprechend haben sie sich entschieden, das Ganze da jetzt schön zukunftsorientiert zu machen und das in so einer amerikanisch formulierten Sprache zu machen. Also das NIST hat OSCAL herausgegeben vor knapp 5 Jahren. Und da kann man seine Controls, oder wie wir in Deutschland sagen, seine Anforderungen, oder wenn man ISO 27001 Wort für Wort übersetzt, seine Maßnahmen, dann halt in JSON einfach ablegen oder in XML, wer das noch macht. Also Hand hoch, wer noch XML macht. Ich höre die Särge irgendwie klappern, aber JSON machen wir da alle. Und das ist natürlich total praktisch, weil man muss halt, wenn man jetzt einen Grundschutz anwenden will oder das NIST hat halt auch diverse andere Sicherheitskataloge, irgendwelche 850er-Seriendokumente, halt nach JSON übertragen, und das ist für Automatisierung von alles andere natürlich supi, weil sonst müsste ich ja erst so einen ganzen Haufen PDFs, wir reden hier mal beim Edition 2023 Grundschutz über 111 Bausteine mit jeweils 10 Seiten, das macht dann 1200 Seiten so über den Daumen, plus dann nochmal die fehlenden Bausteine, die man alle als Benutzerdefinierte nachlegen darf, von denen ich übrigens eine ganze Menge vorrätig habe, wenn jemand welche brauchen sollte. URL in den Kommentaren. Und dann hat man da, sagen wir mal, 1600 Seiten PDF. Und wenn man das auf eine KI draufschmeißt und sagt so, ey, guck mal hier, ich möchte zum Beispiel wissen, wie gestalte ich sicher einen Server vom Typ Windows, und hier sind 1500 Seiten PDF, jetzt komm klar, wird nicht funktionieren. Was auch nicht funktioniert, ist der KI einfach zu sagen, du hast das Grundschutzhandbuch doch bestimmt schon auswendig gelernt. Und jetzt reproduziere bitte sämtliche Teile des Grundschutzhandbuches, das für uns relevant sind beim Thema Serverhärtung, präzise mit den exakten Nummern. Also die Inhalte gehen meistens noch so etwa, aber die Nummern der Anforderungen, die
Zahlen kann KI gar nicht. Ja. Zahlen kann KI gar nicht. Aber das ist auch eine Sache, die haben Wolfgang und ich auch gesehen in der Vergangenheit. Wir haben ja selber Sicherheitskonzepte geschrieben. Und eine riesige Herausforderung für uns war immer die ganzen Abhängigkeiten. Weil so ein Sicherheitskonzept für einen Server zu schreiben, ist ja erstmal noch ganz einfach. Aber da ist dann Software drauf, da sind Identitäten drauf, da sind irgendwelche anderen komischen Monitoring, Backup und weiß gar Geier
was. Ist der visualisiert und steht brutal. Im Raum und hast du nicht gesehen.
Ja. Und das, hoffe ich, ist jetzt mit Konvertierungspipeline besser geworden mit JSON.
Wird denn damit auch neue Anforderungen, ziehen die schneller ein dann? Weil du das anfangs beschrieben hast als Problem, dass das halt so weit hinten dran war. Wird es jetzt besser, dass man auf neuere Sachen schneller reagieren kann?
Ja, also schon die Frage zu stellen ist, sagen wir mal, ein Level von Optimismus, das ich jetzt nach vielen Jahren bei der öffentlichen Hand, glaube ich, hinter mir gelassen habe.
Entschuldigung.
Wir sind auch nicht ganz so lange dabei, wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
Ja, also sagen wir mal so, das ist natürlich die Theorie. Also es soll dadurch besser werden, aber das BSI hat an der Stelle zwei Sachen aufgegeben. Das eine ist das PDF und das andere ist die Idee, dass sie Anforderungen stellen an die IT-Sicherheit, die konkret sich auf Technologie beziehen. Das heißt, es gibt jetzt im Anforderungskatalog oder jetzt Maßnahmenkatalog, im Anwenderkatalog nach Grundschutz +++, gibt es sowas wie härte ich einen SSH-Server? Das gibt es da nicht mehr drin. Da gibt es nur noch eine generische Anforderung, Sicherstellen des sicheren Zugangs für Administratoren.
Super Idee.
Da steht aber nicht mehr drin, dass ich beim SSHD halt, was weiß ich, irgendwas mache wie No-Root-Login abschalten. So ein klassischer SSH-Härtungsding. Das steht da nicht mehr drin. Das stand früher halt dabei, das steht jetzt nicht mehr da. Das muss man sich jetzt selber einfallen lassen. Oder man vertraut jemanden, der das schon für einen gemacht hat. Link in den Kommentaren. Ich habe mir den Spaß erlaubt und habe die alten Grundschutzkatalog-Bausteine inhaltlich genommen und, na okay, ich habe das nicht selbst gemacht. Ich habe ein langes Prompt geschrieben und dann eine kleine One-Page-App geschrieben, die mir für jeden Baustein, obwohl nee, das ist sogar Python, die mir jeden Baustein durch die KI durchzieht und dann für jede Anforderung im alten Baustein die Anforderungen oder Maßnahmen in den Grundschutz +++-Katalogen raussucht und das entsprechend ausfüllt. Das heißt also, es gibt sozusagen eine Umsetzungsanleitung, das nennt sich bei OSCAL dann eine Component Definition. Und da ist dann Component Definitions für zum Beispiel Windows Server. Und bei Windows Server wird halt nicht nur die 100 Controls im Grundschutz +++, die halt sehr generisch sind, das sollen sie auch sein, sondern die werden hinterlegt mit den Dingen, die man bei Windows 22, das kann man quasi für den aktuellsten haben, dann benötigt, um dieses generische Control dann umzusetzen. Also den technischen Tiefgang, den wir beim Grundschutz vor 20 Jahren noch mehr hatten als dann vor 10 Jahren mit der Edition 2017, da ist ja der meiste Tiefgang eh schon flöten gegangen. Aber den kann man jetzt im Nachgang einfach wieder einbauen, indem man halt so ein Zielobjektkategorie nimmt. Früher hieß das Baustein, heute heißt das Zielobjektkategorie. Der heißt jetzt Hostsystem, früher ist das Server. Okay, wir nehmen uns Zielobjektkategorie Hostsystem, meinen damit unseren Windows-Server. Und dann können wir das modellieren in OSCAL. Und an der Stelle, wo früher die technische Tiefgang beim BSI kam, muss man sich jetzt halt selber was überlegen. Und wenn man das nicht kann, weil das kostet ja auch Geld, so ein Härtungskonzept zu schreiben, ist ja richtig Geld. Gab auch Zeit in meinem Leben, da habe ich tatsächlich von sowas gelebt irgendwie. Aber das macht jetzt tatsächlich die KI besser als jeder Mensch. Also man gibt der KI einfach die Nummer der die Liste der Controls oder der Maßnahmen jetzt aus dem Anwenderkatalog des Grundschutz +++. Sagt ihr, guck mal, wir haben hier ein Windows, welche Version? Schreibt mir mal eine tolle Component Definition dafür und dann schreibt die einem da das JSON voll und dann hat man hinterher was man dann in diesem OSCAL-Arbeitsablauf dann wieder einsetzen kann und sich damit zum Beispiel ein Asset, also ein Zielobjekt, das ist Gott sei Dank jetzt gleich geblieben beim Grundschutz +++, also sein Zielobjekt, sein System halt modelliert und reinschreibt hier Windows Server neu in Betrieb, Version 20 irgendwas und hier ist die Component Definition, die das abbildet. Da steht dann alles dran, was man tatsächlich tun muss und nicht nur ein generisches, was zu tun ist, sondern auch ein spezifisches, wie es zu machen ist, damit es gut ist. Und das BSI lässt leider die User damit komplett alleine. Deswegen hat mein Arbeitgeber mich da an der Stelle ein bisschen freigestellt. Also mit Dank an die Nippon Technologia, also sprich die NTT, die mir da das ermöglicht hat, das quasi als 20% zum Projekt zu machen. Das heißt, bei uns auf dem GitHub gibt es jetzt für jeden alten Baustein ein neues Grundschutz Component Definition, wo alles drinsteht, was früher im Grundschutz mal gestanden hat, plus benutzerdefinierte Bausteine für so Sachen wie NoSQL-Datenbanken und OpenBSD.
Wie muss ich mir das denn in der Praxis vorstellen? Also gehe ich da irgendwie an meine CLI, gebe irgendeinen Prompt ein und dann läuft da eine KI los oder werfe ich das ChatGPT zum Fraß vor? Wie funktioniert das? Ich bin jetzt ein Unternehmen, ich brauche ein Härtungskonzept. Was mache ich?
Na, Härtungskonzept jetzt nicht so sehr, sondern eher ISMS-Arbeit. Also sprich, Du nimmst dir halt einen Informationsverbund, den du halt nach Grundschutz abbilden möchtest. Früher hättest du dafür dein Very Nice oder hier nennen wir mal das einzige Open Source Tool da bei der Gelegenheit. Da gibt es ja noch ein paar kommerzielle. Und dann hättest du da angefangen, deinen Informationsverbund drin abzubilden. Hättest deine Strukturanalyse gemacht und hättest geschaut, welche Systeme gehören eigentlich dazu, welche Netzwerke und all das. Und das machst du im Prinzip jetzt auch noch, bloß halt nach der neuen Methodik. Das ist im Prinzip alter Wein in neuen Tüten, also sprich die Ähnlichkeit ist schon teilweise frappierend. Das heißt also, man definiert den Scope, also sprich den Informationsverbund selber, was dazugehört, welche Zielobjekte, welche Netze etc. Das macht man halt alles wie gehabt. Das BSI ist aber noch nicht so ganz so weit, um einem zu sagen, was man genau tun muss, um an der Stelle dann wirklich grundschutzkonform sein zu können, weil die haben die Methodik noch nicht so ganz fertig. Die sind erst gerade dabei, die Methodik zu veröffentlichen. Eine erste Version davon ist zwar online, die ist aber, sagen wir mal, noch sehr rudimentär. Also ich hatte auch gerade einen Artikel zu bei der Heise. Also da habe ich, sagen wir mal, eine Public Beta genannt. Ne? Also das Alpha ist schon nicht mehr, weil es stehen schon ein paar Sachen drin, aber es fehlt halt ganz viel. Wie macht man Audits? Wie läuft der Nachweis? Also es ist, sagen wir mal, noch sehr in den Grundzügen gefangen und wie dann die Entwicklung weitergehen wird, wird man dann auch erst die nächsten Jahre sehen. Also ich war immer davon ausgegangen, dass der alte Grundschutz nur noch bis Ende 28 gilt, weil zu Anfang wurde mal davon geredet, dass 3 Jahre Übergangsfrist gewährt werden, aber mittlerweile hört man auch höhere Jahreszahlen, was die Einführung des neuen Grundschutzes angeht. Also mal gucken, wie schnell das alles werden wird. Vielleicht ist ja auch bis Ende dieses Jahres alles fertig. Vielleicht liest ja auch jemand mein Buch, in dem drin steht, wie es geht. Und weil da ist alles beschrieben, wie man mit Grundschutz +++ halt den kompletten Lebenslauf eines ISMS von Plan, Do, Check, Act bis hin zum Audit halt durchführen kann, welche Dateien man dafür braucht und all das. Und weil ich das natürlich alles lernen musste, habe ich mir halt diesen Arbeitsablauf auch schreiben lassen von der KI. Das heißt, da gibt es jetzt schöne HTML-Dateien, die kann man runterladen. Und wenn man die sich runtergeladen hat, kriegt man halt eine schöne Web-UI und da steht halt drin, ich möchte gerne mein ISMS nach dem oder dem Standard haben. Also es gibt halt den offiziellen Grundschutz +++ Standard und dann gibt es noch den inoffiziellen Christoph hat da was gebastelt Standard, der natürlich auch möglich ist, weil der alle Controls enthält, aber der ist zum Beispiel um Reifegrade erweitert. Da kann ich halt sagen, ich habe einen Prozess für Passwortmanagement und der hat jetzt nicht nur erfüllt oder nicht erfüllt mit so 2 Sätzen, die dabei stehen, was man machen muss, sondern da gibt es jetzt 5 Reifegrade von Leute haben vielleicht ein Passwort, aber wir wissen es nicht genau, bis hin zu, wir haben ein zentrales Secrets-Management für alle User und alle benutzen YubiKey. Und da kann man sich dann sozusagen die Stufe aussuchen, auf der man gerade ist, das eintragen und der Auditor sieht das dann auch, aber nur, wenn er meine Tools benutzt, weil es sozusagen nicht standardkonforme Erweiterungen des OSCAL-Standards, also die sind standardkonform, erweitert, aber wir werden nicht von jedem Tool verstanden. Also das JSON ist komplett schema-compliant. Jeder Schema-Validator sagt grün, aber es sind halt Elemente drin, die man einbauen darf, die aber nicht Pflicht sind und die benutze ich da halt, um zum Beispiel Reifegrade abzubilden, die halt nicht so Standard sind. Das ist so ein, das nennt sich dann Prop-Abuse. Also ich bin seit ein paar Wochen auch beim NIST in der OSCAL Foundation aktiv und da ist das Problem durchaus bekannt, dass wenn man einen Standard so flexibel gestaltet, dass die Leute halt einfach ihn erweitern können durch dafür vorgesehene Felder, dass man dann halt Dokumente bekommt, die das eine Tool zwar versteht, aber das andere Tool kann damit nichts mehr anfangen, weil da halt unangekündigte Erweiterungen drin sind. Das ist ein echtes Problem von OSCAL, das wir auch gerade bei wirklich jeder Implementierung sehen.
Okay, jetzt, wenn wir schon mal bei Tools sind, du hast ja noch ein anderes Tool geschrieben, den NTT Audit Automator. Sprich, du warst ja, glaube ich, selber lange als Auditor unterwegs auch. Hast du dich quasi jetzt selber überflüssig gemacht mit dem Tool?
Das ist der Plan. Also bis ich in die Rente gehe, gibt es nichts mehr, was nicht automatisiert ist und nach mir die Sinnflut, sprichwörtlich.
Perfekter ne? Plan.
Das sind nicht mehr so viele Jahre.
Ja. Aber versteht der Audit-Automator, versteht der dann deine Erweiterung, auch die Reifegrade, wenn ich den ansetze, um eben so ein Audit mal zu machen?
Das ist, ja, dafür würde die verstehen, wenn ich ihn danach geprogrammiert habe, aber den habe ich tatsächlich nur auf Basis des Original-Grundschutz Edition 2023 gemacht, weil das ist halt kein Spielzeug, sondern den benutze ich tatsächlich für Zertifizierungsaudits.
Okay.
Also da haben meine Arbeitgeber auch gerade eine Pressemitteilung rausgegeben, dass wir die erste Firma sind oder das erste Mal überhaupt, dass eine ISO 27001 auf Basis BSI-Grundschutz Zertifizierungsaudit, also okay, es war ein Überwachungsaudit, aber immerhin drei Stück davon. Und die unterscheiden sich jetzt nicht so gravierend vom Zertifizierungsaudit, dass das einen großen Unterschied machen würde. Hätte auch ein Zertifizierungsaudit sein können. Und das haben wir mit dem Tool gemacht und das hat sich auch gelohnt. Arbeitsmäßig war es nicht unbedingt eine Erleichterung, weil ich habe gute drei Wochen dran programmiert. Für ein Audit, für das ich normalerweise, sagen wir mal, Standardangebot sind so 17 Tage für den durchschnittlichen Informationsverbund, für einen Zertifizierungsaudit, das war ein Überwachungsaudit, das sind vielleicht so ein Dutzend Tage, je nach Informationsverbund. Also die Arbeitszeit ist, sagen wir mal, nicht komplett bei rausgekommen. Aber nach drei Audits bin ich jetzt quasi plus minus null, was die Arbeitszeit angeht. Und was ich dadurch gewonnen habe, ist eine immense Audit-Tiefe. Weil da, wo man im Grundschutz normalerweise sich seine Stichproben nimmt, seine Samples, da macht die KI halt einfach keine Samples. Die macht keine Gefangenen an der Stelle. Das heißt, wenn darum geht, dass zum Beispiel, okay, die Entbehrlichen muss man immer alle prüfen, da gibt es keine Stichproben, aber bei den ganzen Basissicherheitschecks, die man halt so hat, das sind so bei einer typischen Organisation mit Windows, Linux, Intranet, ein bisschen DMZ, vielleicht drei Webservern oder so, sind das immer so zwischen 1500 und 2000 Maßnahmen oder Anforderungen im alten Grundschutz. Und die kann man natürlich nicht alle prüfen. Aber die organisatorischen, da wo sie es zum Beispiel auf Richtlinien bezieht, die kann die KI sehr gut prüfen und die geht sie dann auch wirklich alle durch. Das heißt, wir haben da eine Prüftiefe, die vom Menschen nur, sagen wir mal, in der Größenordnung, da müsste das Audit 50 Tage dauern. Aber es dauert halt, und das kann man auch niemandem verkaufen, das ist auch nicht vorgesehen, sind halt Stichproben vorgesehen und die KI macht halt einfach keine Stichproben. Die macht halt einfach alles durch.
Ich habe noch einen anderen Vorteil. Ich kann das Audit jetzt auch jederzeit machen und ja quasi galoppierend permanent zur Laufzeit.
Ja. Continuous Audit und sagen wir mal ISMS Automation, das sind auf jeden Fall auch gerade die zwei heißen Themen in der GRC, also in der Governance Risk Compliance Welt, weil da gibt es jeden Tag 20 neue Startups, die da machen, die neues Produkt auf den Markt werfen und zum Thema Zertifizierungsvorbereitung gibt es ganz viele. Und da ist natürlich dieses Thema Continuous Audit ganz wichtig, dass das Ding halt ständig kontrolliert, wenn sich irgendwas ändert, wird gleich eine Bewertung gemacht. Aber das ist, sagen wir mal, der organisatorische Anteil und die Policies und Richtlinien, aber es ist noch kein Hacker über eine Richtlinie gestolpert, hat sich dabei das Nasenbein gebrochen und hat dann vom weiteren Hacken abgesehen. Dementsprechend Papier ist halt nur so gut, wie es dann auch in der Praxis dafür sorgt, dass die Compliance wirklich dabei hilft, die IT-Sicherheit zu, sagen wir mal, zu organisieren. Also dafür sicherzustellen, dass man nichts vergisst, dass keine Aspekte hinten runterfallen, weil was anderes gerade wichtiger war, dass man risikoorientiert vorgeht. Also da kann Compliance wirklich, sagen wir mal, ein guter Knappe des Ritters IT-Sicherheit sein. Aber die Lanze hebt dann doch die IT-Sicherheit, die macht die Sicherheit, nicht die Compliance. Die Compliance kann nur helfen, wie ein Knappe, wie ein Steigbügelhalter. Aber das ist den wenigsten Compliance-Leuten tatsächlich leider in dieser Tiefe bewusst. Die halten sich für echt wichtig. Aber da wollen wir natürlich auch noch hin. Also dass dann auch die Automatisierung der tatsächlichen Sicherheit dann auch kontrolliert, dass zum Beispiel, da viele sagen immer, Checklisten-Audit, aber diese ganzen Posture-Management-Tools, die jetzt gerade, oder die es seit 20 Jahren gibt, so die ersten waren so Tenable, Qualys, Krempel und was es so Dutzende von Firmen, die es seitdem gegeben hat, Witz macht gerade viel Welle. Das sind natürlich Produkte, die machen nichts anderes als Checklisten-Audits, aber sie machen halt keine Excel-Checkliste mit 10, 15, 30, 100 Fragen. Die machen halt Konfigurations-Audits nach Checkliste, die teilweise sogar über die SIS-Benchmarks hinausgehen. Das ist natürlich eine Menge an Checkliste, wo man an der Stelle dann, sagen wir mal, seine Vorbehalte gegenüber den Checklisten-Audits vielleicht ein bisschen zurückstellen kann. weil da wird einfach Konfiguration geprüft, da wird technische Realität abgefragt und nicht irgendwie Interviews gemacht. Und das ist natürlich was, was total hilft, weil da kann ich dann wirklich jede einzelne Kiste, jedes System, jeden Server, jede Cloud-Function, jeden SaaS-Dienst oder was man immer so alles so hat, jeden Taschenrechner, kann ich dann darauf kontrollieren, dass der nach vorgegebenen Sicherheitsregeln konfiguriert ist, gepatcht ist, keine Verwundbarkeiten hat etc. Und das ist natürlich schon super.
Also, welche Credentials im Klartext in der README liegen oder so, genau.
Erinnert aktiv.
Ja. Jetzt ist ja, du hattest, wenn ich das richtig erinnere, gibt es da auch einen Stand der Technologie oder Stand der Technikkatalog in dem, ja, in dem neuen Grundschutz +++. Wer pflegt denn das? Wenn da kommt ja jeden Tag so viel Neues und ändert sich so viel.
Das ist sozusagen, das ist Teil der Genesis des neuen Grundschutz +++. Es fing an als Stand der Technik-Projekt und es gibt jetzt auch ein Stand der Technik-Referat und im BSI-Gesetz 3, das zusammen mit der NIS-2-Verordnung im Dezember letzten Jahres veröffentlicht wurde, steht auch drin, dass das BSI zum 01.01.26 einen Stand der Technik veröffentlichen muss, der für die Kritis-Organisationen in Deutschland ja, die Rechtsgrundlage ist, auf der im Zweifelsfall auch über Bußgelder entschieden werden wird von Richtern. Und das ist von daher durchaus für alle eine hochspannende Sache. Die Stand der Technik ist jetzt Grundschutz +++ geworden. Und das ist jetzt quasi das Gleiche. Wo man auch hätte sagen können, das BSI hatte doch schon einen Stand der Technik, der nannte sich Grundschutz, Compendium. Und man hätte ihn bloß mal, sagen wir mal wieder ein bisschen überarbeiten müssen, 20 neue Bausteine schreiben etc. Aber stattdessen gibt es jetzt halt dieses ganze Neue ohne technischen Tiefgang. Das ist so ein bisschen tragisch, gerade aus dieser Compliance- und Regulatorik-Sicht, weil ich muss jetzt als Organisation mich hinstellen und selber, was wir eben schon hatten, sagen, wie man das umsetzt. Und in Zukunft wird, wenn jetzt, sagen wir mal, die Wasserwerke kriegen ein Bußgeld, weil sie NIS-2 verstoßen haben, und als Anstalt des öffentlichen Rechts sind sie ja auch NIS-2 oder ein mittelständischer vielleicht nicht, aber ein größerer Maschinenhersteller, der halt wichtig ist fürs Land, ist auch NIS-2, der muss sich dann auch drum kümmern, der kriegt ein Bußgeld. Und jetzt stehen wir vor einem Richter, der froh ist, wenn er sein E-Mail-Programm nicht komplett verwirrt. Und der muss dann entscheiden, ob diese, Passwortlänge ist jetzt vielleicht noch möglich, aber ob dieses Patch-Level, ob dieses Konfigurationslevel, ob diese Einstellungen auf den Systemen, die Netzarchitektur, die Resilienzanforderungen, gerade Kritis ist halt viel zum Thema Verfügbarkeit, sprich irgendwas ist runtergefallen, in Deutschland gerade das DNS, Pech gehabt, ist auch eine kritische Infrastruktur. Wer zeigt eigentlich die DENIC an wegen kritischer Infrastrukturversagen?
Ich glaube, da ist der Honkhase schon dran. Also da habe ich heute irgendwas gelesen, dass er meinte, Meldung ist raus oder so.
Ja, das ist kritische Infrastruktur, die sind ganz oben im DNS von unseres zumindest. Also damit sind sie natürlich auch jetzt Bußgeld bewährt, wenn sie missbauen. Also das kann richtig teuer werden an der Stelle.
Da reden wir. Da bin ich echt mal gespannt, was da rauskommt. Das war ja wohl offenbar ein Zertifikatsfehler, der das ganze Ding da runtergerissen hat. Das wäre mal interessant, wer das eingespielt hat oder wo das herkam.
Mal sehen, was bei rauskommt, wenn sie dann den Lessons Learned irgendwie veröffentlichen, die ganze Analyse.
Das Postmortem, genau.
Aber das ist bei Kritis halt ein schwieriges Ding, weil je sanfter das BSI die Vorschriften macht, desto mehr Aufwand verursachen sie einerseits bei den Organisationen, die gesetzlich verpflichtet sind, diesen Stand der Technik, also das Grundschutz +++, einzuhalten. Desto mehr Aufwand verursachen sie bei Audits, weil man jetzt nicht mehr einfach sagt, macht ihr Grundschutz, hier ist der Katalog, Checkliste, habt ihr dies, ja, habt ihr das, nein, müssen wir drüber reden. Jetzt heißt es, ihr habt etwas gemacht. Mal schauen, ob das, was ihr gemacht habt, denn passend ist zu eurem Risikoappetit. Macht man beim Grundschutzaudit sowieso immer ein bisschen mit, aber da muss man halt diese paar Sätze, die halt pro Anforderung dasteht, die muss man dann so dem Risikoprofil der Firma angemessen interpretieren. Das ist das eine. Jetzt steht da halt nur noch, was zu tun ist und nicht mehr, wie es zu tun ist. Das heißt, das Wie ist komplett frei der Interpretation. Ist bei der ISO 27001 nativ, international noch viel schlimmer, ganz klar, weil da gibt es ja noch nicht mal die Liste der Controls, sondern da muss man sich selber Controls einfallen lassen, wenn man nicht zu faul ist und die den Anhang A nimmt, der ja nicht verpflichtend ist, machen aber trotzdem alle. Mhm. Also da sind wir immer noch strikter als die nativ, das muss man auch an der Stelle sagen. Also bei allem Jammern haben wir immer noch mehr Controls, die wir vergleichen können, aber es ist natürlich nicht mehr dieser technische Tiefgang. Und ich weiß nicht, in wie vielen Ländern es tatsächlich Bußgelder dafür gibt, dass man die ISO nicht eingehalten hat. Und in Europa jetzt ziemlich viele, also alle Europäer dank NIS 2 europaweit.
Mhm. Zumindest die Bußgelder schon Ländern umgesetzt
ist ja halt
haben.
Eher anders. Da ist halt dann eher das Zivilrecht gefragt, so im Sinne von, wenn ich in den USA muss ich halt einfach vor einem Loch, das ich in die Straße grabe, gibt es kein Gesetz, das regelt, wie viel rot-weiße Baken da stehen müssen, welche Höhe die haben, welche Breite die haben, welche Farbe die haben. Das ist nicht gesetzlich geregelt, aber wenn einer ins Loch fällt, dann kann er mich verklagen. Und dann fragt der Richter, habe ich sozusagen the common man gemacht, also sprich, war ich Branchendurchschnitt, Best Practice, und wenn ich das gemacht habe, bin ich aus der Haftung raus. Das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise als bei uns. Wir schreiben immer alles vor. Also wir haben mehr KI-Gesetze als KI-Firmen. Was so ein aktuelles, schönes Beispiel ist, ne?
Jetzt noch mal eine weniger mit Aleph Alpha, genau.
Ja, die ist jetzt gerade von den Amerikanern übernommen, genau.
Kanadier waren es, genau.
Sind das nicht auch Amerikaner?
Halbe. Kommt drauf an, aus welcher Gegend, oder?
Nordamerika. Nennt sich Nordamerika, der ganze Kontinent.
Ist auf jeden Fall ein Drittstaat. Die Bösen.
Ich habe doch eine Anmerkung oder Überlegung zu... Wenn da quasi keine Technik festgeschrieben ist, wie man jetzt einen Server härtet oder was genau zu tun ist, das lässt ja auch ein großes Feld für Consulting offen, ne?
Ja, ganz furchtbar, ganz viel Consulting. Das ist also aus meiner persönlichen Perspektive als Berater ein ganz schwerwiegendes Problem auf jeden Fall. Also
das zahlt halt nur keiner. Also wenn ich jetzt, die Firmen glauben ja alle, sie wissen eh alles selber und besser. Ich weiß nicht, wie ist das aus deiner Praxis? Fragen die Firmen dann tatsächlich Experten oder wursteln die da irgendwas mit ChatGPT zusammen?
Na, ChatGPT gibt es ja noch nicht so lange. Das ändert das Beratungsfeld natürlich ganz erheblich gerade. Also früher haben wir sehr viel Geld verdient in der Beratung. Ich mache das ja jetzt seit fast so Mitte, Ende 90er. Da waren so was, Windows 2000 Härtungsrichtlinien, habe ich, glaube ich, ein Jahr lang irgendwie die Miete mitbezahlt.
Ja.
Aber jetzt macht das KI. Also wir haben auch schon Kunden verloren, die halt sagten so, ja, aber Richtlinien brauchen wir jetzt nicht mehr, da haben wir uns was Schönes machen lassen. Und das kann man natürlich an der Stelle nur unterstützen, weil das ist halt auch nicht unbedingt der spannendste Job. Aber andererseits ist es ein Job, der eine Menge Gehälter finanziert, der meine ersten Kinder durch die Schulzeit gebracht hat. Also für die Leute, die jetzt IT-Sicherheit machen, die sollten für sich vielleicht nicht unbedingt aufs Policy-Schreiben konzentrieren. Und auch nicht unbedingt aufs Härtungskonzept schreiben. Aufs Anpassen, auf die Firmen gelegen, auf die Firmen, ja, da kann man noch eine Menge machen. Aber den Rohentwurf von der Policy, das ist, also ich habe das für mich automatisiert, weil ich habe halt den alten Grundschutz in digital vorliegen, also als OSCAL ist so ein Projekt. Link in den Kommentaren, ne?
Absolut.
Und da kann man die bei Git runterladen. Habe auch gerade noch einen Bug gefixt, der mir vor ein paar Tagen in die Issues eingestellt wurde. Jetzt läuft das wieder. Und das heißt, ich habe den ganzen Grundschutz in JSON und ich mache das jetzt schlicht und ergreifend so. Ich suche mir auf so einer selbstgeschriebenen One-Page-App einfach aus, ich muss eine Richtlinie zu X und Y schreiben. Gerne, ich mache ja viel Kubernetes und so ein Krempel. Halt alle Bausteine, die da relevant sind. Das sind tatsächlich auch ein paar mehr, als man jetzt so denken würde, weil es hängen ja immer noch diese ganzen Abhängigkeiten und so dran. Und dann nehme ich das und habe dann einen JSON-Export aller notwendigen Controls. Und dann nehme ich mir natürlich das offiziell zugelassene, von der Firma bezahlte Enterprise-Account. Und da sind ja auch keine Kundendaten drin, sondern es ist einfach nur Public Knowledge, JSON aus dem Internet. Plus halt ein schreibt mir eine Policy, die soll so strukturiert sein und die soll dies und das machen. Und da hätte ich gerne Überschriften für dies und Überschriften für das. Also reine Generika, kein Kundenkontext, keine personenbezogene Daten, gar nichts. Und das im Enterprise-Account und dann klicke die Klack und dann dauert das so eine halbe Stunde und dann fällt da ein Word-Dokument raus, wo ich dann noch ein, zwei Stunden reinstecke und dann sind halt 30 Seiten fertig. Ne?
Jetzt weißt du aber auch, was du tust und du weißt auch, wie plausibel und relevant das alles ist, was die KI dir da zurückgibt oder was in dem Dokument nachher drinsteht. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, normalerweise mein Geld mit Rinderherzen verdiene, dann weiß ich vielleicht nicht unbedingt, wie ich meine Anlage härten muss, damit die sicher ist. Und jetzt weiß ich ja auch aus eigener Praxis, gerade bei so kreativen Tätigkeiten, also ich bin mir sicher, KI kann mittlerweile Code perfekt schreiben, ziemlich perfekt.
Und Policies ohne Ende und Dokumente und Bücher. Ich habe gerade 280 Seiten Buch veröffentlicht. Da habe ich, also in den Inhalt des Buches habe ich tatsächlich 3 Tage Arbeit reingesteckt.
Okay.
Der basiert aber auf 1 Jahr Arbeit. Also ich habe sozusagen alle Arbeitsergebnisse 1 Jahres genommen, habe sie mehr oder weniger strukturiert auf KIs geschmissen, habe noch längere Prompts dazu geschmissen, habe mir noch One-Page-Apps programmiert, die halt bei großen Dokumenten halt Chunking machen. Das heißt, da wird dann halt nicht 100 Seiten hingeschickt, sondern da werden dann immer 5 Seiten am Stück hingeschickt, die dann ausgewertet, die Ergebnisse zusammengefasst, die Zusammenfassung nochmal zusammengefasst und dann kommt halt ein Ergebnis bei raus. Chunking, also semantisches Chunking-Logik in, ja, früher hätte ich mir ein Perl-Skript geschrieben, heute schreibe ich mir halt JavaScript in einer HTML-Datei, hat eine viel schönere Oberfläche als so ein Python, Perl oder whatever-Skript.
Das stimmt. Aber du sagst gerade was ganz Wichtiges. Du hast, du bist strukturiert herangegangen. Du hast Ergebnisse gesammelt oder Informationen gesammelt, die du der KI dann gegeben hast zum Auswerten, zum Verfeinern, zum Strukturieren, zum Finalisieren und hast auch ordentlich Hirnschmalz, glaube ich, in die Prompts reingesteckt. Ich
das ist wichtig.
Bin beides. Nach wie vor also der Meinung, dass jemand...
Und das wird von vielen auch tatsächlich übersehen, also Context Engineering oder einfach Data, ja, man muss erstmal ein Data Mining machen auf die Daten, die man hat, damit man der KI etwas präsentiert, also den Kontext so aufbereitet, dass sie auch wirklich gut damit arbeiten kann. Wie zum Beispiel das Beispiel eben mit den Policies. Ich kann der KI jetzt als, wenn ich jetzt Landwirt bin und ich brauche jetzt eine Sicherheitsrichtlinie für meinen Trecker, dann kann ich einfach in ChatGPT sagen und schreibe mir eine Sicherheitsrichtlinie für den Trecker. Ich werde etwas bei rausbekommen, was viel besser ist, als wenn ich nichts hätte. Das muss man auch immer dazu sagen. Ne? Für die Leute, die bis jetzt kein Geld, keine Zeit, keine Ahnung oder keine Motivation hatten, sich mit dem Thema zu beschäftigen, die haben jetzt die Möglichkeit, etwas zu produzieren, was sie sich sonst nie hätten leisten können. Das ist also auch eine Demokratisierung von Wissen, von Informationen, von Fähigkeit. So vergleichbar mit dem Aufkommen von, sagen wir, vom Buchdruck. Also vor Buchdruck konnte halt keiner lesen. Warum auch? Es gab ja keine Bücher. Erst danach machte das Lesenlernen eigentlich wirklich Sinn, weil man tatsächlich Informationen in Büchern kaufen konnte. Und so haben wir das auch zum Beispiel bei den Synthesizern erlebt. Also vor 400 Jahren, da gab es noch einen Amadeus und der hat am Hofe des Königs seine Stücke produziert mit dem dortigen Orchester. Das heißt, die Produktion von Musik war sehr, sehr hierarchisch organisiert. Das konnten sich halt nur ganz wenige leisten. Heute gehe ich, also vor 20 Jahren bin ich in den Laden gegangen, habe mir für 1.000 Euro ein Synthi gekauft. Oder bei mir war es eher jetzt vor 40 Jahren fast. Und damit konnte ich dann Musik produzieren. Die Musik war furchtbar, es wollte sie auch niemand hören. Ich habe sie mir selber auch nur 2-mal angehört und dann mit dem Hobby wieder aufgehört. Aber nichtsdestotrotz, andere waren gut. Und die hätten niemals damit angefangen, wenn sie einfach diese Mode, also dieses Hindernis, sich ein Orchester leisten zu müssen, vor sich gehabt hätten. Und so ist das natürlich auch mit der KI, was zum Beispiel IT-Sicherheit angeht. Also lieber bei ChatGPT oder bei Gemini oder Claude oder Grok oder wie heißt nochmal das, Mistral, jetzt mal Product Placement vollständig zu machen oder so ein Open-Rates-Modell aus China. Lieber sich da etwas Schlechtes holen, als gar nichts haben, ist an der Stelle tatsächlich eine gute Sache. Und das ist natürlich auch für deutsche Mittelständler auch eine Möglichkeit, tatsächlich mit KI eine Menge Geld zu sparen. Und das habe ich in meine One-Page-Apps auch tatsächlich so eingebaut. Also es gibt eine App, die nennt sich den Grundschutz Plus Viewer. Da mache ich mir einfach diese HTML-Seite auf und dann sage ich, ich habe hier ein Host-System, also früher Server, jetzt Host-System. Und dann zeigt er mir alle Controls an, die für dieses Host-System relevant sind. Und wenn ich dann noch meinen API-Key eintippe oder halt drüber kopiere von einem von irgendeiner KI, die man so im Internet so mieten kann, dann tippe ich da meinen API-Key ein und schreibe noch dazu, ich bin ein Bauer und ich habe einen Trecker und der Trecker hat einen Server und den Server modelliere ich als Dings hier, als Hostsystem und jetzt erklär mir mal, was ich tun muss, um den abzusichern. Und dann ist das ein Klick in dieser HTML-Seite und dann lädt er im Hintergrund in der HTML-Seite die Beschreibung, die man eingetippt hat. Kann man auch sagen, ich bin in Bäckerei, ich bin systemrelevant für meine 20 Nachbarn, ich besitze einen Computer und ein Kassenterminal und mein Chef hat ein Handy. Kann man so reinschreiben und dann sagt man, und jetzt wende mir dieses Grundschutzkontroll bitte auf meinen Informationsverbund an, den ich gerade beschrieben habe. Und dann kriegt man eine zielgruppenspezifische Analyse, wo drin steht, also für dich als Bäckerei solltest du machen dies und jenes. Mhm. Und das ist natürlich total praktisch. Daneben ist dann noch ein Klick für, welche Risiken ich habe, wenn ich das mache. Und für die Leute, die vom alten Grundschutz kommen, habe ich dann noch einen Klick eingebaut, der dauert aber fast 2 Minuten, bis man dann eine Antwort bekommt. Da braucht man Geduld. Wo rausgesucht wird, welches alten BSI-Anforderungen aus der Edition 2023 zu dieser Grundschutz-Plus-Plus-Maßnahme jetzt dazu passen. Und dann gibt er einem so eine Liste aus und auch aus allen Bausteinen. So, die Maßnahme X, die hatte früher die Anforderung A, B, C, D, E, F, G. Und damit hat man, wenn man eine Migration macht, auch eine Möglichkeit, dann rauszufinden, wie man das dann übersetzt. Aber da gibt es auch schon Firmen, die verkaufen da einem entsprechende KIs. Da kann man seine alten Basissicherheitschecks draufschmeißen und dann machen die einem sozusagen den neuen Grundschutz, füllen die dann auf der Basis dann aus. Das funktioniert auch ganz gut.
Deine also One-Pager?
Ist KI da an der Stelle für jeden auch total hilfreich und ich benutze das natürlich auch den ganzen Tag. Also ich glaube, ich verbringe mittlerweile 6 bis 8 Stunden am Tag mit dem Bedienen von APIs oder KI-gestützten Agents.
Cool. Deine One-Pager, kann ich die auch bei GitHub finden?
Ja, natürlich. Die sind alle bei GitHub. Dieser Link in den Kommentaren. Das ist, da gibt es so 3 große Repos. Mhm. Die verteilen sich leider so ein bisschen, sind aber im Zweifelsfall alle unter meinem Account zu finden.
Genau, ja, dann also hangel ich mich da durch.
Also ist ganz simpel, also bei GitHub den User christoph-puppe-work.
Ihr kriegt alle Links in den Shownotes, ich drösel das für euch auf. Service von uns, gibt's alles. Du hast irgendwie in einem Nebensatz gerade was erwähnt, du hast ein Buch geschrieben. Erzähl mal über dein Buch.
Ja, genau. Das ist mein größtes AI-Slop bis jetzt. 280 Seiten aus 3 Tagen Arbeit, aber mit der Erfahrung von 20 Jahren Grundschutzauditor.
Wow.
Fast 30 Jahre Grundschutz. Ich mache das jetzt seit 2002. Nicht 30 Jahre, sind 24 Jahre. Wollen wir nicht übertreiben. Seit 2008 Auditor. Viele Audits gemacht seitdem. Und diese Erfahrung mit dem alten Grundschutz plus, ich habe halt vor einem Jahr oder als es anfing, Februar 2025, beim Stand der Technikprojekt des BSIs mitgemacht und war da, glaube ich, auch einer der aktivsten, die war zumindest was die Issues angeht. Schon alleine deswegen, weil ich die Entwürfe des BSIs alle durch Gemini gejagt habe, die Ergebnisse dann manuell nochmal validiert habe, was aber eigentlich nicht wirklich notwendig war. Das war eigentlich alles in Ordnung. Also ich glaube, ich habe von 5% weggeschmissen von dem, was Gemini als Issue reportet hatte. Und das habe ich dann schön von der Kommandozeile aus in einem kleinen Skript ins GitHub geschmissen. Das waren dann mal an einem Tag so in 10 Minuten 140 Issues und auch ansonsten auch recht viel mitgemacht. Und aus diesen ganzen Informationen ist halt dieses Buch entstanden. Also sprich aus dem eigenen Weg erstmal OSCAL zu lernen. JSON kenne ich nun wirklich schon ein bisschen länger. Ich kenne JSON länger, als es JSON gibt, habe ich gerade mit dem Erfinder von JSON aus diskutiert auf LinkedIn, weil ich in den 90ern mal sowas geschrieben habe, das im Prinzip JSON ist, aber nicht so genannt wurde. Lange, lange ist her. Und aus diesen ganzen Informationen, aus diesen ganzen Erfahrungen halt, habe ich dann die Prompts entwickelt, das Vorgehen entwickelt, die Art und Weise, wie ich die Informationen aufbereite. Und das ist halt, das hat mir eben auch, das ist halt der erste wichtige Schritt, ist einfach erstmal das Data Mining auf die eigenen Daten und dann halt die KI mit den richtigen Kontext füttern. So wie bei den Policies halt nicht einfach sagen, gib mir eine Policy, sondern einfach einen zielgerichteten Export aller relevanten Controls und dann den übermitteln, als Kontext, als Datei einfach hochgeladen und dann sagen, und daraus machst du mir jetzt eine Policy, wo jedes Control, das wichtig ist, auch erfasst ist. Und da hat man die perfekte grundschutzkonforme Policy natürlich.
Das kann ich dann auch quasi...
Lief das bei dem Buch. Ich habe einfach gesammelt, was ich an Material jetzt schon alles hatte und habe das dann rübergeschmissen und in, ja, das waren so 50 Euro in API-Kosten, in Tokenkosten am Ende des Tages und es sind auch schon welche verkauft, ganz überraschend.
Far away from Token Maxing ist ja auch so ein neuer Trend. Brenne Token as much as possible.
Das wird aber der kurzlebigste Trend ever. Ja. Weil wenn man sich anguckt, was so zum Beispiel, also Claude verkauft zum Beispiel keine Enterprise-Accounts mehr mit Inklusiv-Tokens. Ja. Da zahlt man jetzt, wenn man einen Enterprise-Account hat, zahlt man ab dem ersten Token. Ja. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kann mir Claude, ich finde es cool, jeder findet es cool, geiles Modell, keine Frage. Aber ich kann mir das einfach nicht leisten.
Ja. Also ich glaube, wenige Unternehmen werden das in Zukunft können, wenn das wirklich auch die Unternehmen merken, dass Tokens Geld, also Ressourcen kosten. Und zwar auch Ressourcen in Form von Energie, die immer teurer und knapper wird, Ressourcen von
Speicher. Das interessiert die Unternehmen nicht so richtig. Die bauen Kernkraftwerke, um die Energie zu bekommen.
Naja, gut. Aber wir nehmen doch nur noch compliante KI hier aus Deutschland und wir haben kein Atomkraft mehr.
Wir bauen Windräder, um die Energie zu bekommen. Das heißt, wir können in Zukunft nur noch, wir können Mistral nur bei Sonnenschein oder bei starkem Wind an der Nordseeküste dann benutzen.
Zum Beispiel.
Was ja auch okay ist.
Natürlich, wenn es ausreicht. Aber dann ist auch wieder die Frage, die Platzfrage, was baue ich? Baue ich Windräder und Solarparks oder baue ich Rechenzentren? Weil auch da kommst du irgendwann mal an Grenzen. Und Wohnungen brauchen wir ja auch noch irgendwo.
Naja, Leute sollen sich mal nicht so haben. Wie Herr Merz schon sagte, alle mal ein bisschen mehr arbeiten gehen, dann wird das schon wieder, ne?
Wo kriege ich denn dein Buch zu kaufen?
Bei Amazon im Kindle Self-Publishing.
Ah, cool, perfekt. Dann gibt es auch diesen Link.
Also bei Amazon nach Grundschutz +++ suchen, dann wirst du wahrscheinlich ganz viele Farben finden. Aber wenn du das auf Bücher einschränkst, hast du eine Chance, das zu finden. Weil, Grundschutz als Suche bei Amazon, ich habe es ausprobiert, keine gute Sache, weil
ihr kriegt von uns den Link.
Viele Sorten von Lack gibt.
Ihr kriegt von uns den Link in den Show Notes.
Da kommen dann Holzschutzlasuren und so Kram daher, ne?
Ja, aber massenhaft. Es ist furchtbar.
Na, das wollen wir natürlich nicht.
Man kann natürlich auch einfach in das GitHub-Repo gehen, da habe ich das überraschenderweise verlinkt.
Ah, das ist ja wirklich eine Überraschung jetzt an der Stelle. Ja, haben wir noch eine Frage vergessen? Haben wir noch etwas, was du uns...
Na, ich habe doch... ich überlege gerade mit diesem Oskal. Mhm. Das würde ja auch, wenn das quasi so eine definierte Beschreibungssprache ist, dann könnte man sich ja vorstellen, dass es da mal irgendwann sozusagen wie so eine Art Bibliothek gibt, wo ich mir bestimmte fertige Libraries zusammen glaube, die ich für meinen Anwendungsfall brauche. Ja. Gibt es sowas denn schon in dem Dunstkreis? Community-Build-Libraries oder sowas?
Also einerseits gibt es natürlich die ganzen Standarding Bodies, also sowas wie zum Beispiel das NIST hat halt seine Standards teilweise jetzt schon nach Oskal überführt. Andere werden vielleicht noch folgen. Das wird man in der Zukunft sehen, wie weit sich das dann auch so, sagen wir mal, als Industriestandard dann irgendwann durchsetzt. Wäre natürlich toll, wenn es das wäre, weil dann hätten wir einen gemeinsamen Datenstandard, wo alles drin wäre, weil aktuell kocht halt jeder Hersteller sein eigenes Süppchen und das macht es halt schwierig, weil da habe ich dann auf der einen Seite habe ich dann von meinem Posture-Management einen Datensatz, dann auf der anderen Seite habe ich von den Pentestern einen PDF-Bericht, dann habe ich als nächstes noch von irgendeinem anderen Tool, das Monitoring und Überwachung macht, habe ich noch ein anderes Dokumentenformat und dann habe ich noch meine Compliance-Anforderungen, die sind wieder in einem anderen Dokumentenformat und das macht natürlich keinen Spaß. Also für die Leute, die Tools verkaufen, macht das schon Spaß, weil das ist halt die Arbeit, die Tool-Programmierer haben, diese ganzen Datenquellen zu integrieren. Aber wenn wenigstens die ganzen Anforderungen, wenn die mal irgendwie halbwegs zusammengefasst wären, das wäre natürlich schon eine große Erleichterung für alle Beteiligten, ganz klar. Und von daher ist das Vorgehen des BSIs jetzt bei aller Häme, die ich vielleicht vorhin auch geäußert habe, was die Geschwindigkeiten und den aktuellen Stand angeht, machen sie natürlich genau das Richtige. Also sie nutzen einen international anerkannten Standard, ganz souverän, nehmen wir mal wieder was Amerikanisches. Und Ja, aber lustigerweise wird das Grundschutz ja auch auf GitHub veröffentlicht, nicht und nicht auf code.bund.de. Aber anderes Thema.
Ach, das ist nur konsequent. Alles andere liegt ja auch in der AWS-Cloud, also insofern.
Aber der Codebund nicht, der ist beim ITDZ.
Ja, schon, aber den benutzt ja kaum einer. Das ist ja...
Ja, aber es wäre doch eine gute Gelegenheit gewesen, den mal zu nutzen. Das, ne? Also ich habe das vor eineinhalb Jahren das BSI auch gefragt.
Wir haben auch so tolle Cloud-Angebote hier in Deutschland. Und was kommt, egal was das BSI macht, es kommt alles erstmal irgendwo bei AWS. Haben die nicht irgend so ein Tool auch kürzlich veröffentlicht, was dann erstmal so fett AWS in der Adresse auch drin hatte, wo ich mir denke, die über Souveränität reden, über Datensouveränität reden und dann, ja... Müssen wir gar nicht
vor allen Dingen, drüber reden. Was halt das Krasse ist, also auch, es wird an Stellen, wo uns Souveränität richtig viel kostet, wird es total gepusht. Also wenn ich heute ein Mistral benutzen muss oder ein Open Weights Modell aus China, die abgesehen davon alle geklaut sind, wie man auf meinem YouTube-Channel übrigens auch sehen kann, da habe ich das mit den Distillation Attacks sehr schön erklärt. Wäre auch vielleicht ein Thema nochmal hier für euren Kanal.
Unbedingt.
Weil das ist halt richtig übel. Da werden die Milliardeninvestitionen, die großen Hersteller da geleistet haben, okay, der politisch Korrekte wird jetzt sagen, das ist doch eh alles auf geklautem Material passiert. Okay, die haben jetzt nicht für jedes Buch, das sie gezogen haben, für jede Webseite, die sie gescrapt haben, haben sie kein Geld bezahlt. Aber insgesamt haben sie halt schon so ein aktuelles Modell, liegt in der Größenordnung von 500 bis 700 Millionen Euro im Training. An Compute, an manuellem Nachbearbeiten, das ist richtig Geld. Da reden wir über eine halbe Milliarde, die so ein Modell kostet. So ein ChatGPT 5.5, das war wahrscheinlich eher so in der Größe 800 Millionen oder höher. Genauer, ich glaube nicht, dass sie das selber wissen. Aber bei der Burnrate, die diese Firmen aktuell haben, sind das realistische Größenordnungen.
Ja.
Und dann gehen die chinesischen Hersteller hin. Also es wurden ja schon mehrere eindeutig überführt von allen amerikanischen Frontier-Model-Anbietern. Und die klauen einfach die Thought-Prozesse mit Distillation-Attacks und bringen dann halt ein Open-Weights-Modell auf den Markt, das lange nicht so gut ist, auch viel mehr halluziniert, aber es ist auch nicht so viel schlechter. Und gleichzeitig kostet es im Vergleichsweise nichts.
Mhm.
Also der krasseste Beispiel bei Artificial Intelligence, recht coole Benchmark-Webseite, da haben die eine riesen Suite an Benchmarks, die sie immer laufen lassen. Und den geilsten Benchmark, den sie haben, wofür ich sie total liebe, ist, sie haben einen Benchmark, wo sie sagen, wie viel es gekostet hat, alle Benchmarks zu laufen zu lassen. Und das ist die eine Zahl, die mich auf der Webseite tatsächlich am meisten interessiert. Weil die persönliche Erfahrung sagt eigentlich, Benchmarks sind nur bedingt aussagekräftig für das, was ich tatsächlich tue. Also ich habe teilweise, ja, also your mileage may vary. Also ich finde Benchmarks testen halt Benchmarks, ne? Tests. Aber wie viel es kostet, die Benchmarks durchlaufen zu lassen, das ist halt eine harte, belastbare Zahl. Und da liegen wir aktuell bei Opus 4.7 bei über 5.000 Euro für das Durchlaufen des Benchmarks. Und Gemini 3.1, was in den meisten Benchmarks tatsächlich vor Opus liegt, kostet nur 800. Aber ein DeepSeek 4.0 oder so, oder irgendwie Mimikatz 3.7 oder was sie gerade rausgebracht haben, das kostet halt 50 Euro. Da reden wir über den Faktor 100.
Mhm.
Und das ist halt was, wo viele Leute dann auch sagen, so ja, KI teuer, bevor wir jetzt hier irgendwie für jeden eine 100-Euro-Subscription bei Anthropic abschließen, für die Leute nur 3 Stunden am Tag arbeiten können. Also ich hab so einen 20-Euro-Account bei Anthropic. Ich kann mit diesem 20-Euro-Account 1 Stunde pro Tag arbeiten.
Mhm.
Danach laufe ich in die Limits rein. Mehr bringt das Ding nicht. Danach ist, ja, tut mir leid, Ihre Limits werden in 24 Stunden resettet. Ich hatte es auch schon, dass mir Anthropic dann, das ist mir so Mitte April passiert, der hat mir dann einfach die Limits bis 1.5. resettet. Und okay. Ich zahle ja sogar noch, also es ist furchtbar, also es ist wirklich furchtbar, furchtbar teuer. Und dass die Leute dann hingehen und sie sagen, okay, das Modell von China hier irgendwas kostet mich irgendwie nur ein Hundertstel, also 1%, also quasi kostenlos. Dann benutzen die das halt. Das ist, und damit wird natürlich den amerikanischen Anbietern, die an der Stelle wirklich sehr stark investiert haben, aktuelle Zahl ist, 700 Milliarden Euro sind bereits investiert oder sollen in den nächsten 5 Jahren noch investiert werden. Also an an Pledges, also an Versprechen und Verträgen, die geleistet wurden. Da reden wir über 0,7 Billionen Euro, die hauptsächlich von den USA ausgegeben wurde. Und wenn dann das Business nach China geht, weil die gleich fast, also eine vergleichende, nicht eine vergleichbare Leistung für Kosten anbieten, das gefährdet halt das gesamte Geschäftsmodell, ja. Und das ist halt auch gesellschaftlich relevant, weil wenn das irgendjemand merkt an der Börse, dann brechen diese immensen Aktienwerte zusammen. Und wenn dann Nvidia und Anthropic und OpenAI und auch zum guten Teil Google, weil die hängen da auch richtig tief drin, wenn die mal die Hälfte ihres Werts verlieren, dann sind in den USA 10% der Personen pleite.
Ja.
Und dann haben wir die nächste Wirtschaftskrise. Also diese China-Klau-Modelle, diese Distillation-Attacks, die sind nicht einfach nur ein geeky nice to know, sondern das ist tatsächlich eine Gefährdung des aktuellen Wirtschaftssystems. Dass der soll, weil wenn das jemand merkt, der an der Wall Street tradet, also das langfristige, wie kriegen wir die 700 Milliarden zurück, das ist EA noch nicht geklärt. Wer soll das eigentlich alles bezahlen?
Das wird sowieso noch eine Herausforderung, weil das, was die rein investiert haben, die müssten so horrende Subscription-Modelle generieren. Das ist ja ein großes Problem bei OpenAI, die Monetarisierung von dem, was die da schon reingesteckt haben, alles.
Ja, also wenn man sich das überlegt, also auf 10 Jahre 700 Milliarden, es gibt 3 Milliarden KI-Nutzer, dann ist es gar nicht mehr so viel. Dann teilen wir jetzt die 700 Milliarden durch 3, dann sind wir, 700 Milliarden erstmal 6 Nullen abgezogen, dann sind wir bei 7.000, das teilen wir dann durch 3, da sind wir dann bei 20 Euro, das ist echt überschaubar. Nee, Blödsinn. Da habe ich jetzt einen Größenordnung, da sind wir bei
666 Euro.
33,3 Periode Euro. Ja. Auf 10 Jahre verteilt sind das 20 Euro im Monat, im Jahr.
Ja.
Also das ist tatsächlich einfach, die Economy of Scale ist an der Stelle natürlich krass und Firmen geben auch richtig viel Geld aus. Es gab jetzt gerade letzten Monat die schöne Meldung, dass Uber, eine Firma, die dafür bekannt ist, dass sie auch mit Geld immer knapsig ist, die haben im April ihr KI-Budget bereits ausgenutzt. Mhm. Also sie hatten sich vorgenommen, wie viel sie in 2026 für KI ausgeben wollen. Dann haben sie den Leuten Anthropic-Accounts gegeben und dann war im April einfach das Geld alle.
Ja.
Wahrscheinlich
die große Herausforderung haben, ist, glaube ich, aber auch, dass der Wettbewerb größer wird. Es kommen immer mehr Open-Welt und also sogar zum Teil Open-Source-Modelle auf den Markt. Anthropic, OpenAI, Gemini, also Google, Microsoft natürlich auch, wobei ich weiß gar nicht, mit wem arbeiten die momentan zusammen, mit Anthropic, glaube ich. Ne? OpenAI haben sie ja rausgeschmissen.
Nee, nicht rausgeschmissen, sie haben nur diversifiziert.
Ja.
Also OpenAI hat sich auf den Deal eingelassen, dass Microsoft wollte Azure pushen und haben sich gedacht, sie machen einen Deal mit OpenAI, dass es halt OpenAI nur auf Azure gibt. Dadurch kriegen sie mehr Azure-Kunden. Das war die Idee dahinter. Für OpenAI hat das natürlich das Problem, dass Leute, die aktuellen AW benutzen und damit Bedrock happy sind, dass die nicht wegen dem einen Dienst, den sie
wechseln,
wenn die nicht den Cloud-Provider wechseln.
Ja.
Ein paar haben es vielleicht gemacht, aber im Großen und Ganzen war es ein Fehler, den Sam Altman da sicherlich gemacht hat.
Das wird, glaube ich, wirklich die Herausforderung, die Competition auch zwischen den einzelnen Modellen. Und das ist ja auch das, was wir jetzt sehen, auch mit den ganzen Benchmarks, auch wenn sie Voodoo sind, wie der Herr Stief in seinem Vortrag behauptet hat, was ich auch unterschreibe.
Ich hab als Storage Benchmarks gemacht eine ganze Weile und Benchmarks sind einfach Voodoo. Ne? Man muss irgendwie ganz genau wissen, was man misst und wie man misst und was eigentlich rauskommen soll dabei, weil sonst bist du einfach verloren.
Ja, das ist bei KI genau das Gleiche.
Definitiv, wobei die Zahlen natürlich schon ein bisschen aussagekräftig sind. Also sie haben schon eine Real-Life-Bedeutung. Und es gibt bei KI wirklich sehr viele Benchmarks. Einen, den ich sehr mag, ist der Bullshit-Benchmark, den ich an der Stelle den Hörern auch nur empfehlen kann. Der ist großer Spaß. Der probiert einfach aus, also völlig unsinnvolle Fragen zu stellen. Also die grammatisch korrekt sind, aber in sich keine Frage keinen Sinn haben. Man kennt das aus der Matheprüfung, Textaufgabe. Wenn Heino und Erno jeweils zwei Eimer haben, wie schnell sind sie dann in Hamburg?
Ja.
Wird jedem bekannt sein, wer Mathe-Textaufgaben schon immer liebte.
Genau.
Und solche Fragen stellen die halt an die Modelle und checken nur nach einem Kriterium. Weiß das, also versucht das Modell, diese Bullshit-Frage irgendwie mit Bullshit oder irgendwas Sinnvollem zu beantworten, was natürlich nicht funktioniert, oder sagt das Modell, sorry, da kann ich nichts zu sagen, das ist einfach nur doof, was du erzählt hast. Also sprich, die Frage abzulehnen. Und viele Modelle sind sehr schlecht darin, Fragen abzulehnen. Deswegen habe ich zum Beispiel bei mir in den System Messages, bei Gemini nennt sich das dann in den Einstellungen Dinge, die du über mich wissen sollst. Da steht zum Beispiel drin, ich bin jemand, der seine Antworten korrigiert haben möchte. Und ich will auch, dass ich bin jemand, der will, dass du deine Antworten korrigierst, bevor du sie mir zurückgibst. Das heißt, ich habe immer so einen vierstufigen sokratischen Nachfrageprozess und das verhindert natürlich jede Bullshit-Antwort und das erhöht auch die Qualität. Ja. Und übrigens ein sehr schöner kleiner Trick, den ich gelesen habe, ist, wenn man dem Modell da mitgibt, deine Antwort wird von anderes Modell kontrolliert, da reagieren die echt drauf.
Ja, also das stimmt. Ich mache das auch. Also ich
das sage ich deiner Mama.
Ja, das funktioniert auch wirklich jedes Mal. Also bei mir sind ja Gemini und Copilot. Ich lasse die immer fact-checken gegenseitig. Und das ist schon sehr interessant auch. Also ich mache es dann auch wirklich. Ich drohe nicht nur damit.
Ja, das mache ich. Also ich mache das schon die ganze Zeit natürlich auch, dass ich die Antwort des einen Modells auch immer an das zweite Modell, an ein anderes Modell weitergebe, so wie man auch jeden Tweet, den man liest, auf jeden Fall von Grog prüfen lassen sollte, weil dadurch kriegt man wenigstens manchmal gibt es sogar Sachen, die echte Inhalte haben. Es ist aber auch nicht so oft, keine Frage.
Interessant. Und,
ja, dieses Cross-Checking funktioniert. Das nennt sich also ein klassisches Peer-Review. Also Absolut. Ich checke den Inhalt, aber ich frage ja auf Dinge, also bei so Sachen wie jetzt, sagen wir mal, ISMS und Grundschutz und Härtungskonzepte, da bin ich selber der Human in the Loop, der halt kontrolliert, dass das Ergebnis richtig ist.
Ja.
Und dafür zahlen die Kunden dann ja auch, dass sie jemanden haben, der halt wirklich da noch einfach kontrolliert, dass das kein Blödsinn ist, den man da bekommt. Mhm. Und manchmal bauen sie auch halt auch echt Blödsinn. Also ich hatte, aber Details.
Details. Ich habe noch eine Frage zum Grundschutz Plus. Jetzt haben wir ja immer mehr Agentic AI da draußen und immer mehr Agenten, die da rumlaufen und manchmal auch wirklich doofe Sachen machen. Wie spiegelt sich denn sowas in einem Grundschutzkonzept nachher wieder oder im Grundschutz generell wieder? Weil ich könnte mir vorstellen, dass auch Kritis anfängt, Agenten zu benutzen und zu automatisieren damit. Wie kriege ich das irgendwie, ohne jetzt zu ausufernd werden zu wollen, wie kriege ich das im Zaum gehalten?
Nein, indem man natürlich einen Berater mietet, der das merkt. Das wäre natürlich die klare Antwort. Man sollte, also Human in the Loop ist so das Schlagwort an der Stelle. Das heißt, man sollte halt noch jemanden haben, der einfach den Bullshit raussortiert. Das ist natürlich die größte Hilfe, die man an der Stelle haben kann. Aber natürlich sollte es möglichst wenig Bullshit sein. Und dafür, also ich schreibe gerade, ich habe diese One-Page-Apps gemacht und gerade übersetze ich das in einen Agenten, der das Gleiche machen soll wie die One-Page-Apps, also ein Chat oder ein Nutzer einmal den gesamten Grundschutz plus Ablauf durchführen von Erhebung der Assets bis Ausfüllen der Umsetzungsnachweise. Und dieser Chatbot hat natürlich an allen Stellen immer Validierungsloops drin. Also der erste Validierungsloop ist, alles, was wichtig ist, geht nochmal ein anderes Modell und wird von dem nochmal kontrolliert. Und bei wirklich relevanten Sachen gibt es noch einen Human in the Loop. Das heißt, er zeigt dem User, was er machen würde. Und der User muss dann bestätigen, dass es das ist, was er haben will. Oder er sagt halt, nee, das musst du jetzt nochmal ändern. Also sprich, es gibt immer eine Gegenfrage, so wie das von ChatGPT von früher kennt, dass er nie antwortet, sondern immer erst fragt, was willst du eigentlich tun? Aber in dem Fall jetzt halt auf die Antworten des Modells. Also das Modell sagt, guck mal, ich habe dir jetzt den Umsetzungsstand von Control A315 habe ich dir jetzt als umgesetzt mit der folgenden Begründung geschrieben. Findest du das okay? Und da muss der User halt sagen, ist okay. Und wenn er das sagt, dann wird es abgespeichert. Und wenn nicht, dann halt
nicht.
Das ist überall natürlich mit eingebaut, klar. Ja. An dem Agent bastel ich gerade seit letztem Sonntagabend. Das ist schon ziemlich weit.
Ja, dann haben wir ja schon ein Thema fürs nächste Mal. Und die LLMs noch, die chinesischen dazu. Ich nehme für heute mal was mit. Ich nehme mit, Mensch ist wichtig. Also Human in the Loop ist auf jeden Fall etwas, was man was man haben sollte. Auf der anderen Seite, bevor man gar nichts hat, ist es selbst ohne Hittel gut, überhaupt was zu haben, selbst wenn es von Deep Sea kommt.
Definitiv. Das ist eine gute Zusammenfassung. Ja.
Sind wir für heute fertig, oder? Möchtest du noch was sagen, Christoph? Famous last words.
Das Wort zum Sonntag. Viel Spaß am Gerät.
Ja, den werden wir alle haben. Den werden wir wirklich alle haben. Ja, ich freue mich definitiv auf Fortsetzungen. Also das war grandios. Vielen, vielen Dank für die Einblicke, Einsichten und auch Expertise an der Stelle.
Ja, danke für die Gelegenheit und ja, große Ehre, der erste Gast. Freut mich natürlich doppelt.
Und definitiv nicht der letzte. So viel kann ich dir schon mal versichern. Vor allem du nicht. Ja, dann mache ich mal das Closing, Herr Stief, oder?
Ja, bitte.
Sind wir durch, ja. Ihr habt gehört, Data Explorer, Episode 33, ein Podcast von Data Disrupted. Hört mehr Podcasts mit Data Express, neue Episode kommt am Wochenende und Release Patch Repeat, da gibt es schon zwei neue Episoden. Lest Artikel bei Computing Deutschland, ich bin die Herausgeberin. Ansonsten abonniert uns via Blue Sky, Mastodon, LinkedIn, RSS Feeds, YouTube, folgt unseren persönlichen Ansichten zur Enterprise IT der Welt und überhaupt mit auf Blue Sky. Ein bisschen professioneller auf LinkedIn. Wenn euch gefällt, was wir machen, unterstützt uns mit einem Kaffee oder Tee via PayPal oder kauft stylische Dinge von uns bei Spreadshirt. Links gibt's auch in den Shownotes. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Auwiehö!
Und tschüss.